Beten, warum? Unser Thema in der Predigtserie, auch anlässlich dieser Gebetswoche, die heute startet in Luzern in der Markuskirche. Diesen Clip habe ich gefunden auf der Webseite von 24/7 Gebet und ich finde es sehr, sehr ansprechend auch, wie es hier erklärt wird, was Beten bewirkt. Und ich ermutige noch einmal, wie das Rainer schon gemacht hat, nutzt diese Chance. Es ist einfach ein Angebot. Der Gebetsraum ist schon vorbereitet. Er ist in der Markuskirche in der Empore ein Gebetsraum eingerichtet. Ich bin gespannt, das dann zu sehen. Wir dürfen einfach dorthin und merken, wie das auch inspiriert, wenn andere Leute hier am Beten sind oder schon gebetet haben. Du bist nicht einfach in einem leeren Raum und musst dir dann ausdenken, was du beten könntest. Du hast ganz viele Impulse, wofür du beten kannst. Es gibt Anliegen, die dort aufliegen. Es gibt auch kreative Möglichkeiten, da bin ich ziemlich sicher. Es gibt ja Leute unter uns, die malen vielleicht lieber und können so ein Gebet malen. Also all die Möglichkeiten sollten dort im Gebetsraum auch sein. Nutzt diese Chance, ich kann es nur so sagen. Und heute haben wir auch schon eine wunderbare Einleitung gehört. Warum beten? Weil es zur vertrauten Beziehung mit Gott gehört. Ich möchte mit dem Bibelvers einsteigen als Psalm 112 und der ist auch auf der Folie drauf. Halleluja! Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Ja, glücklich ist der, der sich über seine Gebote freut. Und liebe Freunde, wenn in der Bibel steht glücklich, dann meint das auch glücklich. Glücklich, erfüllt von Freude, glücklich bevorzugt zu sein, wie ein Lottosechser. Nur den Lottosechser wirst du wahrscheinlich nicht bekommen, um dieses Glücksgefühl zu haben. Aber das Glück hier, das kann sich jeder holen, indem er, was tut, dem Herrn mit Ehrfurcht begegnen. Glück ist etwas, das mit Beten zusammenhängt, sogar die psychologischen Studien belegen heute, Beten macht glücklich. Eine Psychologin erklärt in einem Interview, ja, das hilft, wenn du betest. Es hilft, in Stresssituationen ruhig zu bleiben und bewirkt eine körperliche Entspannung. Und dann erklärt sie, ja, mehr noch, wenn du gläubig bist und im Gebet Gott suchst, dann hast du ein Gegenüber, der mächtig ist und der vertrauensvoll sich um dich kümmert. Du kannst dein Leben in seine Hände legen. Das macht glücklich. Es wäre auch schon ein Grund für eine ganze Predigt zu sagen, warum beten? Weil es dich glücklich macht. Aber wir hatten ja schon das Thema, Beten uns stärkt. Und wir haben schon das Thema gehabt, als Hans und Nelly Wüst letzten Sonntag aus ihrem Leben erzählt haben, dass Gebet auch in der Not und in der Krise und in unmöglichen Situationen einfach ein Anker ist und wirklich Situationen verändern kann. Also, Glück beim Beten zu empfinden, das ist das eine. Aber es geht darum, dass uns das ja in diese vertraute Beziehung mit Gott hineinbringt. In diese Begegnung mit Gott, den ich nicht nur flüchtig sehen möchte. Ich habe gehört von einem Mann, der ist aufgewachsen, ohne je seinen Vater zu sehen. Wir sehen hier den Noah, der ist mit seinem Papa, ist ein bisschen unruhig, aber der Noah, der darf seinen Vater erleben. Das ist so ein schönes Bild. Danke, Dominik, dass du das gerade illustrierst. Auch wenn der Papa nicht ganz glücklich ist. Aber das ist schön. Und der Mann, von dem ich euch erzählen möchte, der hat nie seinen eigenen Vater gekannt. Er wusste nicht, wie er aussieht, wer er ist, wo er lebt, was er von Beruf ist, keine Ahnung. Und dann sei er, sagt er mir, einmal durch die Stadt gegangen und da ist ihm ein Mann begegnet, der hat ihm irgendwie geglichen, einfach ein paar Jahre älter. Und der Gedanke war da, ist das mein Vater? Der andere Mann ist ihm entgegengekommen, hat ihn gesehen, sie hatten Blickkontakt, kurzes Zögern und dann ein Ruck und weiter. Kein Wort, nur eine flüchtige Begegnung. War es der Vater? Freunde, wenn wir so mit Gott umgehen, er ist unser Vater, dann ist es schade. Wir wissen, was passieren kann, wenn wir mit diesem Gott in eine Beziehung treten, in eine vertraute Beziehung, dann kann es nicht einfach eine flüchtige Begegnung auf der Brücke sein, wo wir Blickkontakt haben, ein paar fromme Sätze in den Himmel schicken und sagen, heute habe ich meine Pflicht getan. Es geht um Beziehung. Und wir haben das Riesenprivileg, dass wir diesen Gott kennen dürfen. Durch Jesus Christus ist er uns vorgestellt worden. Also das wird gewaltig. Nutzen wir diese Chance, die uns Gott gibt beim Beten. Wir dürfen einen Vater im Himmel haben. Wir dürfen ihm in Ehrfurcht begegnen. Ich habe diesen Vers noch in einer zweiten Übersetzung, in der Neu-Genfer Übersetzung, aufgeschrieben. Halleluja, glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet, wer Gottes Gebote mit Freude befolgt. Gott zu begegnen in Ehrfurcht, das macht glücklich. Lasst uns jetzt drei Gründe anschauen aus diesem Vers heraus, warum Beten in einer vertrauten Gottesbeziehung ganz normal ist. Der erste Grund. Wer realisiert, mit wem man da eigentlich wirklich redet und wer Gott ist, der betet ganz natürlich. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Ihr wart irgendwo, kamt ins Gespräch mit einer Person und als dann die Begegnung vorbei war, habt ihr erst realisiert, wer das war. So haben wir beim letzten Musikschulauftritt von einem unserer Kinder ein Gespräch gehabt. Da kam eine Frau auf uns zu, die hat ein Kompliment gemacht für das schöne Spiel. Und wir haben ein paar Smalltalk-Worte gesprochen. Und als wir dann zu Hause waren, habe ich gedacht, wer war das? Wow, das war ja die Stadträtin für Kultur. Wow, das war ja die Frau, mit der hätte ich da irgendwie noch ein paar interessante Gespräche führen können, aber ich habe es verpasst. Ich habe gehört, am Praise Camp hat es auch eine solche Fastbegegnung gegeben, als die Lena und die Lise fast an euren Tisch gesessen sind. Die Geschichte habe ich gehört von meinen Jungs, die als Beobachter dabei waren. Ja, wenn die jetzt da am Tisch gesessen wären, stimmt's, oder? Alle über 20 kennen die nicht. Ich habe zum Glück letzte Woche einen Artikel über die zwei gelesen, deswegen weiß ich, dass das Influencer sind. In Deutschland, ganz, ganz bekannte Leute. Wenn die da gewesen wären, wenn die das gecheckt hätten, dass das die beiden sind, dann hätten die, ja, herzlich willkommen, wir wollen mit euch reden. Könnt ihr uns ein bisschen influenzen? Und so ist es auch, wenn wir checken, wenn wir begreifen, mit wem wir da eigentlich reden, wer Gott ist, dann wird das unsere Haltung komplett verändern. So ging es einer Frau, ich liebe diese Geschichte, sie wird in Johannes 4 erzählt, als die Frau Jesus begegnet ist. Jesus war ganz alleine außerhalb einer Ortschaft an einem Brunnen und die Frau, von der ich rede, die war ausgestoßen in ihrer Gemeinschaft. Sie hatte zerbrochene Beziehungen, mehrere Männer gehabt, sie war richtig, auch hat irgendwie aufgegeben, das Leben noch so richtig in Ordnung zu leben. Und sie war da draußen und war schon ganz überrascht, dass dieser gesittete Mann, ein Jude, wie es schien, sie ansprach und mit ihr ein Gespräch geführt hat. Und im Verlauf dieses Gesprächs hat Jesus ihr Dinge auch aufzeigen können und sagen können, was ihr wirklich gut getan hat. Es hat dunkle Geheimnisse ans Licht gebracht. Wunden müssen offengelegt werden, damit sie heilen können. Und am Schluss des Gesprächs drückte die Frau aus, also eigentlich wünschte ich mir, dass ich den Messias mal kennenlernen könnte. Der soll ja kommen von Gott, ein Retter. Eigentlich wäre das toll, wenn wir den Messias hätten. Der würde mir gut tun. Und da sagt der Jesus, ich bin es, der mit dir redet. Boah, das war ein Augenöffner. Die Frau hat zum Glück jetzt noch verstanden, mit wem sie geredet hat. Es hat ihre Haltung komplett verändert. Es hat ihr Leben verändert. Und liebe Leute, es heißt in unserem Psalm, wenn wir Gott in Ehrfurcht begegnen, wenn wir erkennen, wer dieser Gott ist, der Herr wird er genannt, der Jahwe, dann öffnet uns das die Augen. Es ist nicht einfach der liebe Großpapi Gott, der sowieso alles mal so unter den Teppich wischt und sagt, ja komm, tun wir ein bisschen bäscheln. Es ist auch nicht der Polizistengott, der ständig darauf achtet, ob du nicht wieder irgendwo einen Fehler gemacht hast. Es ist auch nicht irgendwie dieses unpersönliche Wesen, das da im Himmel herumschwebt und vielleicht mal einen Einfluss ausübt. Nein, es ist Jahwe, es ist der Herr, mit dem wir da reden. Jahwe, der, der Seiende, der ist, der war, der kommen wird. Jahwe, der Gott, der sich interessiert für dich und für mich, der dich geschaffen hat, der uns geschaffen hat. Es ist Jahwe, der Herr. Wenn in der Bibel Herr in Großbuchstaben steht, steckt dahinter das Wort Jahwe. Und dieser Jahwe, der offenbart sich und zeigt sich uns in Jesus Christus. Wenn wir Jesus anbeten, beten wir Jahwe an. Er offenbart sich uns im Vater im Himmel. Wenn wir den Vater anbeten, dann beten wir Jahwe an. Und er zeigt sich uns im Heiligen Geist, der kraftvoll unter uns wirkt. Und wenn wir diesen Heiligen Geist erleben und verehren, dann beten wir Jahwe an. Ich wünsche uns diesen Augenöffner, dass wir begreifen, mit wem wir da reden, dass unsere Gebetszeiten nicht einfach so nebenbei verpuffen. Er ist die unendliche Macht. Mit ihm reden wir, das hat Einfluss. Mehr als irgendeine Stadträtin oder ein Influencer. Wir beten ihn allen, als der letzte Richter ist. Er hat zu entscheiden über dein und mein Leben am Ende. Hey, wir reden mit dem, der irgendwann mal so oder so machen kann, wenn wir beten. Das ist doch wichtig. Er ist der Schöpfer. Er hat dich genauso geschaffen, wie du jetzt bist. Er hat darüber gewacht, welcher Gencocktail da zusammengeschmolzen ist, als die Eizelle deiner Mutter und die Samenzelle deines Vaters zusammengekommen sind. Das ist wunderschön. Das ist genial. Er ist der Schöpfer. Er hat dich so gewollt. Das Design, das du hast, ist in seinem Plan. Und mit ihm dürfen wir reden. Hey, Augenöffner, mit dem, der dich so gemacht hat, wie du bist. Auch wenn du irgendwo nicht ganz zufrieden bist, kannst du dich an ihn wenden, ja? Doch toll. Er ist der Retter. Der Retter, mit ihm dürfen wir reden. Er, der seinen letzten Blutstropfen aufgeopfert hat, um dich und mich von unserer Sünde und unserer Schmach und unserem Schmutz zu befreien. Mit ihm dürfen wir reden, Augenöffner. Er ist die Liebe in Person. Sogar wenn unsere Nächsten uns fallen lassen würden, würde er sich nicht von uns und seiner Liebe zu uns zurückziehen. Das ist der Jahwe, das ist der Herr, mit dem wir reden. Augenöffner. Er ist der König, der sich kümmert. Das finde ich eine wunderschöne Beschreibung von Herrn, zu dem wir beten, von Gott. Der König, der sich kümmert. Ich bete an die Macht der Liebe, sagte Terstegen. Wow. In unserer Gemeinde in Hochdorf hatten wir mal eine ganze Gebetswoche geplant. Und ich kam da gerade aus einer persönlichen Krisenzeit heraus, habe an meiner Berufung gezweifelt. Soll ich wirklich ein Prediger sein, ein Pastor? Kann ich das überhaupt? Auch das gab es. Und in dieser Zeit waren wir in der Vorbereitung für eine ganze Woche, Gebetswoche. Die Jugendlichen haben ein Homecamp gemacht. Sie haben in einem Raum übernachtet, sind von dort zur Schule oder zur Arbeit gegangen. Und jeden Abend war für eine Stunde die ganze Gemeinde eingeladen, dazuzukommen. Und dort wollten wir ein Input und Gebetszeiten. Und ich habe gedacht, ich kann das nicht. Ich bin zwar Pastor, aber ich schaffe das nicht. Und eigentlich wäre es toll, wenn irgendein Pastor, der so gut ist im Beten, den ich bewundert habe, wenn der kommen würde und diese Impulse halten würde. Und der hat aber abgesagt. Und so kam ich an die Reihe. Die Gemeindeleitung hat mich ermutigt. Komm, Markus, du, zeig mal, was du drauf hast. Ja? Oder was du im Herzen hast. Und ein Freund hat mir ein Buch empfohlen, das empfehle ich auch. Es heißt Der kniende Christ. Es ist ein Buch ohne bekannten Autor. Der kniende Christ. Ein uraltes Buch. Aber das zeigt, was Gebet bewirken kann, was Gebet ist. Und das Gebet in eine vertraute Beziehung mit Gott führt. Dieses Buch hat mir die Augen geöffnet, für mit wem ich da eigentlich rede. Und wir sind in diese Gebetswoche hineingestiegen und ich habe das, was ich frisch erlebt habe, was ich neu entdeckt habe oder was schon lange verschüttet war und wieder heraufgekommen ist, diese Freude an Gott habe ich weitergegeben. Und diese Woche war so prägend für unsere Gemeinde damals in Hochdorf. Es hat Versöhnung zwischen Generationen gegeben. Es hat eine neue Freude an Gott gegeben. Es hat einen richtigen Schwung gegeben. Ich will sagen, das war etwas Erweckliches, was wir da erlebt haben. Wunderschön. Und ich habe oft während dieser Woche mich zurückgezogen, habe meine Vorbereitungen auf die Seite gelegt, bin auf die Knie gegangen und habe einfach gebetet. Aber oft war ich noch so durcheinander. Es gab viele Dinge, die auch nicht so rund gelaufen sind. Es gab natürlich Themen, die aufgebrochen sind, worüber man gesprochen hat. Die haben mich beschäftigt. Und dann bin ich weiß noch diese Szene, als ich vor dem Sofa auf den Knien war und die Gedanken jagten sich. Und ich habe dann einfach gewartet. Gewartet, bis ich diese Vertrautheit mit Gott wieder gespürt habe. Und als ich diese Vertrautheit gespürt habe, mir sind die Tränen gekommen. Ich habe gedacht, warum habe ich das so viele Jahre vergessen, dass es das gibt? Ich hatte das Gefühl, das ist etwas Neues für mich. Aber ich weiß, als Jugendlicher, ich kannte das auch, diese Vertrautheit. Man kann das vergessen, man kann das Herz hart machen. Man kann in die Geschäftigkeit hineinkommen. Es können Probleme kommen, die uns irgendwie aus dieser Vertrautheit mit Gott heraus katapultieren. Aber ich durfte das so erleben. Und das wünsche ich uns allen, diesen Augenöffner. Mit wem reden wir da eigentlich? Mit dem König, der sich kümmert. Ein zweiter Gedanke, der sich aus Psalm 112, Vers 1 ergibt. Wer Gott vertraut, wer ihn liebt und wer ihn verehrt, auch ehrfürchtig verehrt, der betet. Wenn wir realisieren, mit wem wir da eigentlich reden, dann verändert das unsere Haltung. Es hat Einfluss auf unsere Haltung. Wenn ich das mit der Stadträtin gecheckt hätte, hätte ich mich anders ihr gegenüber verhalten. Wer eine Begegnung wagt und dort diese angemessene, respektvolle, ehrfurchtsvolle Haltung mit Gott haben kann, da bewegt sich etwas. Es gibt eine Geschichte, die wunderschön ist in der Bibel. Es ist die Geschichte von Esther. Ein ganzes Buch über diese besondere Frau, die ich bewundere für ihren Mut, für ihre Hingabe an Gott und an ihr Volk. Ich will diese Episode herausgreifen. Esther erfährt, sie ist Königin, sie hat die höchste Stellung als Frau inne, Königin in Persien. Ahasveros ist ihr Ehemann, er ist mächtig, er regiert ein riesiges Weltreich. Und diese Esther bekommt die Information, Esther, dein Volk soll in wenigen Wochen niedergemetzelt werden. Es sollen alle Juden vernichtet werden. Das ist der Plan. Und dein Mann Ahasveros ist der Einzige, der es verhindern könnte. Und du, Esther, glaube ja nicht, dass du die Einzige von deinem Volk der Juden bist, die da entkommen könnte. Du hast die Schlüssel in der Hand. Esther realisiert, was das bedeutet. Sie muss zum König Ahasveros. Sie muss ihn darum bitten, dass ihr Volk begnadigt wird, dass dieser Genozid, dieser Völkermord abgewandt wird. Aber sie weiß, es ist bei Todesstrafe verboten, diesem König einfach so zu begegnen. Man muss gerufen werden. Und sie war schon mehrere Tage, Wochen nicht mehr gerufen worden. Sie sagt, Leute, liebe Freunde, liebe Juden, betet für mich, fastet für mich 3 Tage und dann werde ich gehen. Komme ich um, so komme ich um. Ich stelle mir vor, wie die Esther sich dann diesem Thronsaal, dem Innenhof nähert, wie Schweiß auf ihrer Stirne ist, weil sie weiß, in den nächsten Minuten entscheidet sich, ob sie hingerichtet wird oder ob sie überleben wird. Ich stelle mir vor, wie sie zur Türe kommt, wie die beiden Eunuchen, die die Tür bewachen, sie verwundert anschauen, sie auch warnen, du darfst hier nicht rein, sie aber mit ihrem königlichen Blick zum Ausdruck bringt, nein, ich muss da rein. Sie greift diese Türklinke, öffnet die schwere Tür, tritt ein. Ein Raunen geht durch die Leute, die dort sind, diese Berater des Königs, die eine geheime, wichtige Besprechung haben. Ahasveros sieht, wer da kommt. Und er steht auf, tritt auf die Esther zu, richtet sein goldenes Zepter auf sie und das bedeutet, Esther, du bist begnadigt. Die Todesstrafe, die auf dieses Vergehen steht, ist abgewandt. Esther darf sich erheben, darf ihre Bitte vortragen und es wird wirklich so, das Volk der Juden wird befreit. Es geschieht nicht so, sondern die Geschichte muss man nachlesen, sie ist wunderbar. Und für mich ist das ein Bild, wie diese Esther vor den König kommt, dieser Allmächtige, der einfach nur so machen müsste und dann wäre sie weg. Der sich irgendwo sofort eine andere Frau holen könnte, er hat ja ein paar getestet. Ach, dieses ehrfürchtige Zittern wünsche ich uns auch, dass wir so vor den allmächtigen Gott treten. Es heißt in unserem Vers, in Psalm 112, Vers 1, glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Und hier steht fürchten. Es ist aber nicht dieses angstvolle Fürchten, das sowieso einfach keine Hoffnung hat, sondern es ist dieses respektvolle Fürchten, das verbunden ist mit Vertrauen. Aber liebe Leute, Gott muss wirklich gefürchtet werden. In Hebräer 10, 31 heißt es, und das ist Neues Testament, sorry, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das gehört nicht zum Alten Testament, sondern ins Neue. Das ist unser Glaube. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn du voller Sünde bist, wenn du Gott ablehnst und verachtest, wenn du nicht dein Leben ihm geben willst. Es gibt, liebe Leute, es gibt eine Hölle. Es gibt diese ewige Gottesferne. Es gibt es. Und deswegen macht es schon einen Unterschied, wie wir beten. Und es hat einen Einfluss auf die ehrfurchtsvolle Haltung gegenüber Gott. Ich verbinde Ehrfurcht mit etwas Schönem, weil ich Vertrauen habe, weil ich Liebe habe zu diesem Gott, zu diesem, der sich in Jesus uns zeigt. Und da wünsche ich uns auch diesen Augenöffner. Nicht einfach nur der liebe Papi im Himmel. Nicht einfach nur Jesus, der coole Freund. Es geht um viel, viel mehr. Ich möchte euch eine besondere Erfahrung erzählen, die ich mit dieser Ehrfurcht vor Gott erlebt habe. Und es war in einer Bibelwoche, die ich besuchte als Student, als ich Theologie studiert habe. Und in dieser Bibelwoche haben wir einen Referenten dabei. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ich weiß nur, sein Thema war wirklich, uns die Heiligkeit und Besonderheit Gottes zu zeigen und uns auch zu zeigen, dass dieser Gott die Sünde nicht duldet, dass es an uns ist, auch diese Reinheit bei Gott zu suchen und Heiligung, also dieses Werden wie Jesus zu erleben. Ich mag mich aber noch gut erinnern an eine Stunde oder mehr, die wir dann gegen Ende dieser Woche hatten. Alle waren frei, um sich irgendwo zurückzuziehen und mit Gott zu reden und ins Gespräch zu kommen, um die Impulse und Eindrücke der ganzen Woche zu verarbeiten. Ich würde in solchen Situationen dann am liebsten einen Spaziergang machen, ein bisschen plaudern mit Jesus und diese Gedanken aufschreiben am Schluss dann noch. Das ist so mein Weg und das genieße ich. Ich habe aber gesehen, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen in einen Aufenthaltsraum gegangen sind und ich wusste, die wollen dort hineingehen, um für sich zu beten. Jeder für sich, aber alle im selben Raum. Ich ging dann doch auch rein. Ich habe mich dort hingekniet, an einem Stuhl in der ersten Reihe und habe einfach mal aufgenommen, was hier schon abgeht. Ich habe gehört, wie einige wirklich intensiv leise gebetet haben. Andere waren still. Die Dritten haben geschluchzt, geweint. Und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Wir wollen doch einfach ein bisschen reflektieren, was wir jetzt über diese Woche gehört haben. Einer hat plötzlich ein Lied angestimmt. Die anderen sind eingestimmt. Reinige mein Herz, mach es rein wie Gold. Purify my heart war es. Das Lied war ganz neu damals. Ich kannte es noch nicht so gut, aber ich habe gemerkt, da ist etwas. Aber will ich das wirklich, war die nächste Frage. Will ich das, dass hier so eine Art, ich weiß es nicht, Gruppendynamik entsteht? Ich wollte schon fast wieder aufstehen und da habe ich gemerkt, das ist nicht Gruppendynamik. Das ist die Gegenwart Gottes. Und es hat mich selbst überkommen, diese Heiligkeit, diese herrliche Gegenwart. Und ich habe etwas erlebt von dem, was hier steht, dieses ehrfurchtsvolle Begegnen. Es war eine sehr intensive Zeit, auch für mich dann. Mir sind Dinge aufgefallen, Gott hat mir Sünden aufgezeigt. Ich habe eine heilige Erfahrung gemacht, auch mit Entscheidungen. Dort will ich durch, mein Leben soll so verlaufen. Jesus, ich gebe mich ganz hin. Und solche Begegnungen wünsche ich uns auch. Das ist nicht alltäglich. Aber wieso nicht? Gott ist immer derselbe. Ob in einer Bibelwoche, ob im Live on Stage, wo man dann nach vorne geht und mitbetet. Oder heute Morgen hier. Oder heute Nachmittag dort, wo ihr gerade seid. Oder morgen. Gott ist derselbe. Er will uns begegnen. Und lasst uns ihm in Ehrfurcht begegnen. Dem König, der sich kümmert. Ich habe noch einen dritten Gedanken, der in diesem Psalm 112, Vers 1 steht. Ich habe es so formuliert, wer sich an Gott und seinem Wort freut, der betet. Es heißt ja, glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Und es beginnt mit Halleluja. Halleluja. Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Ja, glücklich ist, der sich über seine Gebote freut. Freude motiviert. Wenn ein todmüdes Kind das Versprechen bekommt, schau mal, am Ende der Wanderung bekommst du Süßigkeiten, dann fliegt es. Wenn wir uns realisieren, mit wem wir da sprechen und Freude an Gott bekommen, dann fliegen wir im Leben. Glücklich ist, Sechser im Lotto. Halleluja, so beginnt dieser Psalm. Halleluja ist eigentlich eine Aufforderung. Es bedeutet auf Deutsch, lobt Jahwe, lobt den Herrn. Lobt den Vater, lobt Jesus, lobt auch den Heiligen Geist. Und wenn wir als Gemeinde hier zusammenkommen und Lobpreis machen, dann ist die Aufforderung dabei, Gott zu loben. Ein Lob ist, wow, das hast du aber gut gemacht. Ein Lob ist, Chapeau, du verdienst meinen vollen Respekt. Ein Lob ist, Kompliment, das steht dir aber gut. Lobpreis, Gott zu loben. Gott zu loben ist mehr als ein paar Lieder zu singen. Es ist dein neuer Lebensstil als Nachfolgerin, als Jünger von Jesus. Es gehört dazu. Loben zieht nach oben und danken schützt vor Wanken. Lobpreis ist, Freude an Gott zu haben und an seinem Wort. Halleluja. Und ich glaube, liebe Freunde, wir können auch beeinflussen, woran wir Freude haben. Oder? Also wenn du eine Tafel Schokolade einfach so vor mich hinstellst und ich richte meinen Blick darauf, dann stelle ich fest, ich bekomme Freude. Wir können beeinflussen, woran wir Freude haben. Und es ist ein Leitvers, ein Leitsatz unserer Gemeinde. Wir wollen uns fokussieren. Worauf ich mich fokussiere, daran kann ich Freude bekommen. Wir brauchen einen Fokus und nicht die Zerstreuung. Wir haben das in dem Clip gesehen, der Junge mit der Fernbedienung in der Hand. Der Fokus total zerstreut und die Stimmung total abgehängt. Aber Freude kommt, wo ich mich fokussiere. Die Berührung Gottes, wow, das ist Freude. Da geschieht etwas. Wir können beeinflussen, woran wir Freude haben. Lasst uns Gott loben, lasst uns das ein Fokus sein, unser Hauptfokus, unser erster Fokus, die Ehre Gottes zu suchen. Lasst uns Freude haben an seinem Wort, denn Gebet ist ein Zwiegespräch. Gott redet auch mit dir. Und Gottes Wort beinhaltet die gesammelten Worte Gottes. Er kann direkt durch seinen Geist zu uns reden. Wir können das Hören auf Gott üben. Aber brauchen wir die Bibel dazu, weil Gott offenbart so starke Dinge hier. Fokussiere dich und habe Freude an Gottes Wort, wie es im Psalm 112, 1 steht, indem du deine Zeit mit Gott nicht vernachlässigst. Nutze stille Zeit, nutze Zeiten, wo du merkst, hier kann ich die Freude an Gott und seinem Wort wieder beleben. Fokussieren wir uns darauf, wo wir als Gruppen oder als Gemeinde zusammenkommen und dort auch die Freude an seinem Wort zu erleben. Gottesdienst, Hauskreise, Timeout, 60+, wo wir uns immer treffen, auch die Arbeitsteams sind nicht nur Arbeitsteams, sondern es sind Lebensgruppen. Und ich wünsche jedem Team, das wir in der Gemeinde haben, die Freude an Gott. Und auch dort, wo wir außerhalb der Gemeinde arbeiten, dienen, wir gehören zu ihm, Freude an ihm. Wer sich an Gott und seinem Wort freut, der betet. Das ist so, weil Beten zur vertrauten Beziehung mit Gott gehört. Ich komme zum Fazit. Ich will es einfach als eine Idee euch weitergeben. Stellt euch vor, und stellt dir vor, ganz persönlich, du betrittst den himmlischen Thronsaal. Die Esther hat einen irdischen Thronsaal betreten. Sie hat ehrfurchtsvoll gezittert, weil sie wusste, das ist ein ganz heiliger Raum. Du betrittst den himmlischen Thronsaal. Es ist ein heiliger Raum. Und du siehst den, der auf dem Thron ist. Und du weißt eigentlich müsste ich vergehen. Denn ich bin ein Mensch. Ich kann gar nicht so rein sein, um hier zu bestehen. Ich kann gar nicht so heilig und besonders sein, auch wenn ich geliebt bin. Aber irgendwie reicht das? Du gehst zitternd, ehrfurchtsvoll auf diesen Gott zu, der sich jetzt erhebt und sich dir zeigt in einer Gestalt, die du kennst. Es ist Jesus, der auf dich zukommt. Und Jesus blickt dich an und du merkst, ich habe Vertrauen. Ich liebe ihn, weil er mich liebt. Und dann streckt er dir nicht sein Zepter entgegen, sondern seine Hände. Und du siehst, wie sie durchbohrt sind. Und erinnerst dich, ja, Jesus hat für mich mit seinem Leben bezahlt. Und dann hörst du, wie Jesus zu dir sagt, willkommen, schön, dass du mich im Gebet suchst. Ich habe dich begnadigt. Ich habe die drohende Todesstrafe von dir weggehoben. Ich habe sie selber ertragen. Du bist frei. Du bist frei. Schön bist du hier. Schön suchst du meine Gegenwart. Freund, Freundin, was möchtest du? Was möchtest du? Stell dir das vor, dieser Jesus in diesem heiligen Raum mit den durchbohrten Händen, der dir entgegenstreckt, fragt dich, was möchtest du? Wer jetzt stumm bleibt und sagt, ich weiß nicht, was beten, der soll einfach mal zu ihm gehen und ihn umarmen. Und wer dann merkt, dass er so dieser Vertrautheit mit Gott sein kann, wird auch merken, dass sich die Lippen lösen. Das ist Beten. Jesus Antwort geben. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass das nicht nur eine Fiktion ist, dieses Bild vom Himmel, dass du uns entgegenkommst, sondern wir haben viele Bibelstellen, die uns ermutigen, in deinem Namen zu beten, diese Gegenwart zu dir zu suchen und zum Vater. Und du siehst, dass wir hier so oft abgelenkt sind, dass es tausend Hindernisse gibt, die uns vom Beten abhalten wollen. Ob das Zweifel ist, ob das schwere, schlechte Erfahrungen sind, ob das die Gedanken sind, die sich nicht fokussieren können. Du siehst das, du kennst unsere Herzen und unsere Köpfe. Aber Jesus, ich danke dir, dass du auf uns zukommst, auf jeden von uns, dass du uns in die Augen schaust und einfach mal aussprichst, schön, dass du hier bist. Du bist begnadigt, du bist frei. Was möchtest du? Ich danke dir, Jesus, dass deine Erlösung wirksam ist. Und ich bitte, dass alle, die wir hier zusammen sind, und ich bitte auch für die ganze Gegend und all die Menschen um uns herum, deine Gnade erfahren, erkennen dürfen. Es ist so schön, bei dir zu sein. Ja, ich glaube, das ist das größte Hindernis, das uns am Beten hindert. mangelnde Vertrautheit mit dir. Schenk uns diese vertraute Beziehung zu dir. Wir suchen sie. Stärke uns, hilf uns in der Not, aber lass uns Menschen sein, die dir, Jesus, immer ähnlicher werden. Amen. Nehmt den Vers mit, ich habe ihn als Merkvers hier aufgeschrieben. Nehmt diese Handouts mit, wo die Zusammenfassung ist, auch der Merkvers. Den möchte ich mit euch noch lesen als Abschluss. Halleluja! Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Ja, glücklich ist, der sich über seine Gebote freut. Psalm 112, 1.